Angst und möchten Frieden mit ihm schließen. Sagt er, gut, mit einer Bedingung. Wenn ich allen euren Kriegsmännern das rechte Auge aussteche. Und das war damals ganz klar. Wenn das rechte Auge weg ist, dann ist er nicht mehr kampffähig. Er kann nicht mehr kämpfen, er kann nicht mehr sehen in alle Richtungen. Denn in einem Kampf, in einem nahen Kampf, wo sie mit Schwert gekämpft haben, konnte man sich dies nicht leisten. Da kommt der Feind von einer Seite, dann ist man tot, das ist einfach unmöglich. Diese jammern rum, gehen zu ihren Brüdern nach Israel, was sollen wir tun? Und da steht geschrieben, kam über Saul, der Geist Gottes. Er wurde zornig darüber. Und dann ruft er aus, und das ganze Volk Israels versammelte sich und sie gingen gegen diesen Ammoniter. Und sie bekämpften sie und sie besiegten sie und haben ihnen so eine Niederlage zugestoßen, dass die sich lange nicht mehr erholen konnten. Da wurden damals die Ammoniter heftig zurückgeschlagen. Und Jahre später, als David von Saul auf der Flucht ist, sucht er Schutz bei den Nachbarländern. Die Geschichte ist uns auch sehr bekannt. Warum ich das Ganze erzähle? Um dahin zu kommen, was hat wohl dieser Nahas König dem David Gutes getan? Denn wir wissen, als die erste Flucht vor Saul war damals bei David, er floh nach Moab. Und er musste durch die Ammoniter, musste der da durch. Es steht nirgendwo geschrieben. Aber man kann es nur stark vermuten, dass auch dieser König in der Zeit, wo David auf der Flucht war, ihm Asyl angeboten hat oder Asylschutz angeboten hat. Nun, vielleicht mit dem Gedanken, einen Spionen aus dem Feindesland bei sich zu haben, der sich bei dem König Saul, der sogar sein Schwiegersohn war und sich bei ihm verhasst gemacht hat, einfach bei sich zu haben. Das ist doch eine tolle Sache. Wenn einer mal aus dem Land flieht, hat es satt, wird verfolgt und kommt in das Feindesland, das ist eine leichte Sache, dass dieser dann eben zu einem Spionen wird, der sein Land verriet. Ob er sich darüber Gedanken gemacht hat, wissen wir nicht. Durchaus möglich. Das gleiche Bild sehen wir ja auch später bei den Philister. Als David zu den Philister geflohen ist, einige Jahre später, wiederum vor Saul, denn Saul hat ihn einige Jahre verfolgt. Dann sehen wir das auch bei dem König Achis, bei den Philister. Der war so beliebt auf einmal bei dem König Achis, dass der Achis voll überzeugt war, das ist jetzt schon unser Mann. Auf den kann man zählen. Wie groß muss dann die Enttäuschung gewesen sein, als sich das doch ganz anders entwickelte und David zum König von Israel wurde. Was musste der König Nahas im Nachhinein dann seinem Sohn Hanun, der der Kronprinz war, weitergegeben haben und erzählt? Ich habe mit dem Mann gerechnet und der ist jetzt König von Israel. Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Ich versuche es nur einfach herauszufinden, das Verhältnis zwischen den beiden. Und warum Hanun, wir werden das gleich weiterlesen, so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, als David seine Bote gesandt hat, um ihn zu trösten über den Tod seines Vaters. Die Fürsten von Nahas, der Verstorbene, der Vater, die wurden ja natürlich auch automatisch dann die Fürsten von Hanun. Die starben ja nicht an einem Tag alle, ne? Ist klar. Und die haben dann seinen Sohn weiter nach wie vor beraten. Aber das waren dieselben Fürsten, die eben damals bei Nahas gewesen sind. Und dasselbe Bild auch damals bei den Philister. Auch die Fürsten haben dazwischen gefuckelt und haben gesagt, das kannst du nicht machen. Und was lesen wir hier weiter? Als aber die Knechte Davids in das Land der Ammoniter kamen, da sprachen die Fürsten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun, meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren will, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Hat er nicht vielmehr seine Knechte deshalb zu dir gesandt, um die Stadt auszuforschen und zu erkunden und zu durchstöbern? Kommt uns diese Redewendung nicht bekannt vor? Ich musste sofort Garten Eden denken, als Adam und Eva da waren und die Schlange dann so kam. Hat Gott wirklich gesagt? Nein. Und was für eine gemeine Verleumdung kommt jetzt hier zum Vorschein. Die haben denen das gar nicht abgekauft. Meinst du dann, dass David wirklich dich ehren möchte? Dass er an das Gute noch denkt, was dein Vater an ihn getan hat? Was für eine gemeine Verleumdung. Und interessant, die Knechten, die eigentlich diese Boten, die nichts damit zu tun hatten, die haben ja das Ganze nur rübergebracht. Die mussten jetzt dadurch leiden. Obwohl die Verleumdung gegenüber dem König David war. Und schaut mal, was die dann machen. Ich kann mir gut vorstellen, dieses Bild, wie sie angefangen haben, die zu verspotten und zu verlachen. Dass sie die nicht umgebracht haben, ist ein Wunder. Da ließ Hanun die Knechte Davids ergreifen und ihnen den Bart halb abscheren und ihr Obergewände halb abschneiden, bis an ihr Gesäß, und er sandte sie fort. Was für eine Erniedrigung. Was für eine Schändung. Denn der Bart damals hat eine noch ganz andere Bedeutung gehabt bei dem Volk Israel als heute bei uns. Heute lassen sich so manch einen Bart wachsen, ja, weil es ihm Spaß macht, weil er vielleicht ein bisschen anders aussehen so, ja, oder dem anderen gefällt, dass der Frau gefällt, dass wie dem auch sei. Na ja, heute nicht mehr, dann morgen, dann rasiere ich mir den wieder ab. Da legt man keinen großen Wert darauf. Das war damals ganz anders. Das betonte die Männlichkeit. Das war ihr Stolz. Das hat eine große Bedeutung, ein Mann mit im Bart, und der Bart durfte noch nicht mal gestutzt werden, der muss dann wachsen und so. Das war so richtig, das ist ein Mann. Oder die Kleider bis zu der Hälfte wegschneiden. Nein, die waren nicht nackt, ganz wie wir uns vorstellen. Das war damals nur Nacktheit bezeichnet, wenn sie die Unterklamotten drunter hatten und so weiter. Aber der Obermantel quasi wurde bis zu der Mitte abgeschnitten, und das war eine Schändung, das war eine... dermaßen eine Erniedrigung. Und so schickten die sie fort. Was haben die Männer sich geschämt? Alle haben sie ausgelacht, kann ich mir so gut vorstellen. Haben sich lustig gemacht und amüsiert, was das Zeug hält. Da habe ich daran gedacht, ihr Lieben, was geschieht mit uns heute, wenn wir mal den Menschen die gute Nachricht bringen. Die beste Botschaft. Ach, das wird sofort so zugejubelt. Das wird sofort angenommen und die Leute freuen sich. Ja, da wäre schon nach Marienheide, glaube ich, bekehrt gewesen, schon längst. Leider, leider hat das bei Jesus angefangen, denn er hat die beste Botschaft gebracht. Was hat man mit ihnen getan? Was hat man mit den Aposteln getan? Denn die haben in Christi Stadt gebeten, dass sie sich versöhnen sollen mit Gott. Die haben ihnen die beste Botschaft, das Leben gebracht. Und die Menschen haben sie verhöhnt, verschmacht. Wir haben die verspottet und haben sie auch umgebracht. Und das ist bis heute nicht anders. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann bezweifle ich, ob du überhaupt mal die Botschaft den anderen rübergebracht hast. Da musste ich an das Gleichnis, was Jesus gebracht hat, von der königlichen Hochzeit denken. Wo er sagt, ein König machte seinem Sohn eine Hochzeit und schickte seine Boten mit Einladungskarten, damit sie kommen sollen zur Hochzeit. Es ist alles bereit. Was haben die Eingeladenen gemacht? Die haben sie verspottet und verhohnt, und dann schickt er die Nächsten. Die gingen so weit, dass sie sie umgebracht haben. Und dann wurde der König zornig, steht geschrieben, und hat dann seine Heere ausgesandt. Und da hat er sie alle vernichtet. Als dies David berichtet wurde, sandte er ihnen entgegen, denn die Männer waren sehr beschämt. Und der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, bis euer Bart wieder gewachsen ist. Merken wir, wie wichtig das ist? Damals gewesen, bis euer Bart wieder gewachsen ist, dann kommt wieder heim. Schaut mal, was David hier tut. Als allererstes kümmert er sich nicht um diesen König Hanun, der das getan hat. Ja, dem werde ich jetzt zeigen. Er kümmert sich um seine Boten. Das sind seine Boten, seine Leute, die sind so geschändet. Was für eine Schande, das kann es doch nicht sein. Ich muss ihnen eine Botschaft rüberbringen. Ich muss ihnen Trost geben. Ich muss ihnen helfen. Was für ein wunderbares Bild, ihr Lieben, für uns und für den himmlischen Vater, nicht wahr? Er lässt uns nicht im Stich, wenn wir uns einsetzen. Das hat er mit den Aposteln nicht getan, das hat er mit seinen allen Nachfolgern nicht gemacht und das tut er auch mit uns nicht. Nein, und wenn wir auch verspottet werden und wenn wir auch Niederlage als ob erleben, dann ist er da. Er gibt uns wieder Kraft, er gibt uns Mut, Heilung, er erfüllt unsere Herzen wieder mit einer neuen Freude nach vorne zu schauen. Ja, es braucht manchmal Zeit, wenn wir eine Niederlage erleben. Aber ihr Lieben, es hat eine Belohnung und es lohnt sich, weiterzugehen. Nun, gegenüber den Ammoniter unternimmt David gar nichts. Die Ammoniter dagegen aber provozieren einfach David weiter und fordern ihn einfach heraus, indem sie ihm den Krieg erklären. Interessant. Wie handelt unser himmlischer König? Wie viel Geduld hat er? Genauso wie David hier. Er hat nichts. Klar hat ihn das gekränkt. Gar keine Frage. Vielleicht war er auch zornig in sich. Aber er unternimmt nichts. Er duldet einfach diese Situation immer weiter. Und unser himmlischer Vater, er duldet diese Menschen immer weiter. Vielleicht würden wir manchmal so denken wie Petrus damals, ach Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, dass sie verzehrt werden. Diese ganze sagte, wisst ihr überhaupt nicht, wessen Geistes ihr seid? Er duldet und er wartet, dass sie doch zur Besinnung kommen. Hanun, bedenk doch, ich kam wirklich ehrlich zu dir. Nein, aber Hanun, der spinnt weiter. Oh, was muss in seinem Kopf durchgegangen sein? Tja, David, guck mal, ne? Da schickt er uns auch noch Spionen. Den werden wir ihm was gleich zeigen. Und was macht er? Als aber die Ammoniter sahen, dass sie sich bei David verhasst gemacht hatten, woher sie das sahen, wie auch immer, steht hier nicht, sandten sie hin und warben die Aramäer von Bet-Rehob an und die Aramäer von Zoba, 20.000 Mann Fußvolk, und von dem König von Macha, 1.000 Mann. Dazu 12.000 Mann von Tob. Als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wie dumm und unüberlegt muss da dieser Schnösel gewesen sein. Gerade die Königsherrschaft übernommen, angetreten. Junge, wo willst du hin? Militärisch noch nicht wirklich vom Kampf gegen Saul erholt. Holst dir Söldner für 250 Millionen Euro, die für Geld und nicht für ihr Vaterland kämpfen sollen. Und das gegen David? Ein erfahrenen Krieger mit seinen Helden, die so viele Siege hatten, noch nie eine Niederlage erlebt, alle Völker drumherum besiegt, fast das ganze Gebiet Israel erobert, die für ihr Land und nicht für Geld kämpfen. Und du wagst das, du wagst dich, ihn herauszufordern? Wo denkst du hin? Aber so blind und so dumm ist nur der Teufel. Er weiß überhaupt oft nichts, was er tut. Er geht und fällt in die Falle. Als David dies hörte, musste er reagieren. Sandte er Joab mit dem ganzen Heer, die Helden. Merken wir, nach dem Komma steht die Helden. Nicht das ganze Heer, was er eigentlich hat. Er hat nicht die ganze Armee geschickt. Und selbst ist er auch nicht gegangen. Er schickte Joab. Warum? Warum kommt er nicht höchstpersönlich? Jetzt ist doch die Möglichkeit, jetzt mal dem das zurückzuzahlen, was er da gemacht hat. Gerade vielleicht, um zu zeigen, dass er wirklich nichts Böses gegen diesen Hanun hatte oder im Schilde führte. Und hatte nur gute Absichten. Er wollte wirklich ihn trösten. Er schickte seine Helden. Nein, nicht die Boten durften oder mussten kämpfen. Die sollten in Jericho ausruhen. Aber die Krieger sollten kämpfen. Ihr Lieben, die Bibel im Alten Testament zeigt uns in übertragenen Sinn unser geistliches Leben und auch den Kampf. Aber nicht den Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Geister unter dem Himmel. Im übertragenen Sinn sind wir für die Menschen hier, die wir begegnen in unserem Leben, die Boten, die das Angebot Gottes ihnen weitergeben. Gleichzeitig sind wir auch Kämpfer, und zwar gegen die bösen Geister, die hinter diesen Menschen stehen. Und das dürfen wir niemals vertauschen. Ja, auch für die Menschen, die das Angebot Gottes, das durch die Boten Gottes ihnen gebracht wird, nicht annehmen, ist das Gericht angesagt. Gar keine Frage. Doch nicht wir und nicht jetzt wird das ausgeführt, sondern der Herr selbst mit seinen Engeln. Da müssen wir mal dieses Gleichnis, was Jesus in Matthäus Kapitel 13 gebracht hat, über das Unkraut und dem guten Weizen lesen, wo Jesus das erklärt. Da kamen die Menschen auch, die Leute, und haben gesagt, Herr, hast du nicht guten Samen gesät? Denn der gute Samen waren die Kinder des Reichs und der schlechte Samen waren die Kinder des Teufels. Sollen wir gehen und sie auszuraufen? Sagt er, auf gar keinen Fall, nein, denn das ist nicht eure Arbeit, sondern die Arbeit der Schnitter. Und das ist die Arbeit der Engel, da erklärt er das. Und das wird erst am Ende der Zeit bei der Ernte, wird das getan. Das ist nicht euer Part. Die Ammoniter aber waren ausgezogen und rüsteten sich zum Kampf vor dem Stadttor. Die Aramäer von Zoba und Rechob aber und die Männer vom Tob und von Macha standen für sich auf dem Schlachtfeld. Nun, wollten die Ammoniter hier ihre Stadt verteidigen oder eher vor Angst in die Stadt fliehen, wenn es brenzlig wird? Ich glaube eher das Zweite. So kam es auch nachher. Raffiniert. Als nun Joab sah, dass ihm von vorne und von hinten ein Angriff drohte, traf er eine Auswahl unter der Mannschaft in Israel und stellte sich gegen die Aramäer auf. Das übrige Volk aber übergab er das Befehl seines Bruders Abisai, damit er sich gegen die Ammoniter aufstellte. Und er sprach, wenn die Aramäer mir überlegen sind, so komm mir zu Hilfe. Wenn aber die Ammoniter dir überlegen sind, so will ich dir zu Hilfe kommen. Merken wir, was für eine Strategie? Und was für ein schönes Bild habe ich mir gedacht. Im geistlichen Kampf ist das ja nicht anders. Denn der Feind, der umringt uns oft von allen Seiten. Und wie wichtig ist es, dass wir in diesem geistlichen Kampf zueinander mit dem Rücken stehen, dass wir einer den anderen den Rücken decken. Denn wir brauchen einander. Dann können wir stark sein, wenn wir uns eben den Rücken decken und nicht in den Rücken fallen. Denn da, wo Einigkeit, ihr Lieben, ist und Liebe, kann der Feind nicht bestehen, sondern er muss fliehen. Leider, leider ist es heute unter den Kindern Gottes so oft andersrum, wo man einer dem anderen in den Rücken fällt, anstatt einer dem anderen Rücken zu decken. Sei stark. Das sind die letzten Worte, bevor es in den Kampf geht. Sagt Joab zu seinem Bruder Abisai, sei stark, ja? Lasst uns stark sein für unser Volk, nicht für Geld, und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Ach, dieser Vers, der gefällt mir so sehr. Es ist so gewaltig. Merken wir, Joab weiß genau, was für einen Part er übernehmen muss als Mensch, als Kämpfer. Und welchen Part er überwältigen nicht kann, das ist nicht in seiner Hand. Und das weiß er ganz genau, Gott zu überlassen. Sei stark. Ich habe mich gefragt, ist das in unserer Macht? Ist es gut, wenn ich sage jetzt, Henry, sei stark? Ja, ich bin hier aber nicht stark, was soll ich machen? Doch, es ist ein Befehl. Wenn Gott das sagt, sei stark, dann ist das in meiner Macht, stark zu sein und diese Stärke aus Gottes Hand zu nehmen. Er gibt uns das, nur wir nehmen das oft nicht. Er hat zu Josua immer wieder wiederholt gesagt, als er angetreten ist, anstatt Mose das ganze Volk zu führen. Sei stark, und ich sage es dir noch einmal, und er wiederholt das noch einmal, und sei stark. Und das ist auch das Einzige, das der Herr im Kampf von uns verlangt. Fürchte dich nicht. Tritt mutig den Feind gegenüber auf. Das ist Vertrauen, ihr Lieben. Wo menschlich gesehen es absolut nicht geht, aber ich mache trotzdem den Schritt nach vorne. Den Rest wird der Herr tun. Er wird für mich kämpfen. Denken wir an Mose, als der vor dem Wasser steht, vor dem großen Meer. Das Volk um ihn, rausgeführt aus Ägypten. Hinten sind die Ägypter, ganz nahe dran. Von beiden Seiten sind die Felsenbergen. Als absolute Falle, kein Weg aus. Und er schreit zu Gott. Gott sagt, was schreist du? Ihr sollt stille sein, sagt er. Ich werde kämpfen. Deine Sache ist, schlag mit dem Stab aufs Wasser. Hä, wie blöd ist das denn? Doch, das habe ich dir gesagt. Und das ist der einzige Part. Im Vertrauen musst du jetzt aufs Wasser schlagen. Und als Mose das getan hat, dann hat Gott eingegriffen. Und er hat das Wasser geteilt. Für ihn ist absolut nichts Unmögliches. Und das können wir ja hier sehen. Der Joab, der geht in den Kampf. Und Joab, wir lesen weiter, rückte mit dem Volk, das bei ihm war, zum Kampf gegen den Aramäer vor. Er rückte, er machte den ersten Schritt. Ich kann mir gut vorstellen, wie er diesen Mut seinen Soldaten weitergegeben hat, das Schwert hochgehoben hat. Für unser Volk, für Israel, was sie auch geschrien haben. Aber los für unseren Herrn und für unser Volk. Und als das geschah, als der erste Schritt gemacht wurde und das Volk gegen das andere Volk, gegen diese Masse gegangen ist, wir müssen uns das vorstellen, da standen 33.000 Leute. Das war verhältnismäßig eine kleine Gruppe, die hier auf einmal aufgetreten ist. Aber dann haben diese Amoriter, da bin ich mich 100% sicher, nicht mehr den Schrei von Joab gehört, sondern die haben die Macht Gottes auf einmal gesehen. Dann rutschte ihnen das Herz aber in die Hose. Und sie liefen davor. Ist uns auch aufgefallen, dass Joab übernimmt hier den schwierigsten Part. Er geht gegen diese 33.000. Abisai, aber seinen Bruder, stellt er gegen diese klickliche Volk da, die dann eben bei der Stadt, beim Stadttor standen. Wie viel das waren, aber das könnten nicht viele gewesen sein von den Ammoniter. Dann habe ich auch bei mir gedacht, was für ein schönes Bild. Das ist ein Bruder, der in die Bresche geht. Er sagt nicht, sie sind zu viele, vielleicht gehst du, ich mache diesen Part hier. Nein, den Hauptschlag nimmt er auf sich und seinen kleinen Bruder stellt er dahin. Und er schaut sich immer wieder um, wie geht's da? Er war bereit, sein Leben für seinen Bruder zu geben. Wie ist das bei uns, ihr Lieben? Wenn es drauf ankommt, in der Gemeinde, wir haben noch nie aufs Blut gekämpft, sagt Paulus, ist klar. Aber wenn es mal drauf ankommt, sind wir bereit, den schwierigsten Part zu übernehmen, um meinen Bruder und meine Schwester zu schützen? Sind wir bereit, richtig in den Kampf zu ziehen und unsere Brust hinzustellen, um den anderen einfach in Schutz zu nehmen? Oder sogar bei den kleinsten Arbeiten, was wir als Gemeinde hier machen. Ach, die werden das schon machen. Ach, da sind genug Leute da. Ich bleib mal schön zu Hause. Ach nein, die haben ja viel Geld. Klar, die können ja auch viel zahlen. Ich kann ja nicht. Ich muss ja auch das und das noch. Und dann bringen wir vielleicht nur was ein bisschen. Wie können wir weitermachen, ihr Lieben? Will ich gar nicht. Wir müssen uns noch prüfen, wo stehen wir? Sind wir bereit, nach vorne das Beste, das Schönste, meine ganze Kräfte zu geben, damit es meinen Geschwistern besser geht? Was für ein bewundernswerter Zug von Joab. Als aber die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, diese 33.000, die fliehen auf einmal alle, und die Ammoniter, die Kleinen, wo die gesehen haben, was ist los? Auf die wir gebaut haben, die wir angeworben haben. Hallo, da haben sie vielleicht einen Haufen Geld gesehen, die 250 Millionen, dass ihnen einfach so entflohen ist. Was ist jetzt mit uns? Da machen die aber kehrt und wie schnell und fliehen in ihre Stadt und machen die Tore zu. Als aber die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen auch sie vor Abisai und zogen sich in die Stadt zurück. So kehrte Joab um von den Ammoniter und kam nach Jerusalem. Ihr Lieben, schon diese Einigkeit, die da so in den Vordergrund kommt, die entmutigt den Feind dermaßen, dass er einfach fliehen muss. Die Aramäer, die Söldner, die fliehen. Und die Ammoniter ziehen sich zurück in ihre Stadt. Interessant, dass hier nicht erwähnt wird, dass jemand getötet wurde. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Vielleicht ist einer und der andere gefallen, weiß man nicht. Aber normalerweise steht das immer wieder, wenn der Kampf vorüber war, dass David oder der hat so und so viel Tausend dann umgebracht oder getötet. Hier steht nichts. Und das war für mich auch ein gewaltiges Bild, wenn wir das jetzt übertragen in unser Leben. Gott lässt vieles über die Menschen kommen, damit der Mensch begreift. Und ich könnte euch jetzt so viele Beispiele erzählen, wo die Menschen ganz klar die Botschaft gehört haben, haben es abgelehnt. Nein, die sind nicht sofort tot umgefallen. Die lebten weiter. Aber wie sie lebten, was mit ihnen passierte, wie es ihnen ergangen ist später, da kann man Geschichten erzählen, denn das ist das Reden Gottes. Einer wird krank, der andere wird pleite, der dritte kommt auch etwas über ihn, dem vierten nimmt er das Kind und so weiter. Das ist alles das Reden Gottes. Das ist alles, wenn Gott Joab schickt, selbst kommt er noch nicht. Denn wenn Gott kommt mit seinem Heer, dann ist zu spät. Und so weit kam es hier. Als aber die Aramäer sahen, jetzt diese Söldner, die Aramäer, jetzt haben die sich angegriffen gefühlt. Das kann es doch nicht sein, dass wir vor so einem kleinen Haufen geflohen sind. Wir machen uns mal stark. Wir werden den Israeliten zeigen. Die Ammoniter, die haben sich versteckt. Die kamen noch nie mehr in den Vordergrund. Und so. Die haben es verstanden scheinbar. Aber die Ammoniter, die Aramäer. Als aber die Aramäer sahen, dass sie vor Israel geschlagen worden waren, kamen sie zusammen. Und Hadad-Eser sandte hin und ließ die Aramäer von jenseits des Stromes aufziehen und sie kamen nach Helam. Und Sobach, der Heerführer Hadad-Eser, zog vor ihnen her. Als dies David berichtet wurde, versammelte er ganz Israel. Jetzt kommt's. Und zog über den Jordan und kam nach Helam. Höchstpersönlich. Und zwar mit seinem ganzen Heer. Und die Aramäer stellten sich gegen David und kämpften mit ihm. Aber die Aramäer flohen vor Israel. Und jetzt kommt's. Und David tötete von den Aramäer 700 Wagenkämpfer und 40.000 Reiter. Wenn wir die Parallelstelle lesen aus 1. Chronik Kapitel 19, wird diese Geschichte noch einmal wiederholt, als ob es ein Widerspruch in sich ist, da werden 7.000 Wagenkämpfer und 40.000 Fußvolk erwähnt. Hier sind das 40.000 Reiter. Nun, ich kann es jetzt nur auf die Auslegung bauen, wie viele Ausleger es auslegen. Es ist wohl gewesen, dass 700 Leichtwagen gewesen sind. Dann waren das 40.000 Reiter. Da waren das 7.000 Schwerwagen. Und 40.000 war auch noch eine Infanterie. Das waren die Fußvolk, was hinten dran war. Und die waren nur getötet. Die Armee war eigentlich ja noch viel größer. Diese waren getötet, so viele. Da muss man sich vorstellen, was für ein Volk sich dagegen David gestellt hat. Und wohlgemerkt, das war einer der letzten großen Kämpfe Davids vor der kompletten Eroberung Israels. Da waren noch ein paar Kämpfe danach, Kleinigkeiten, so mit Philister hier und da mal war es oder so, wo David gar nicht ausgezogen ist. Aber wohlgemerkt, das war einer der letzten größten Kämpfe. Und das ist auch wieder für mich ein Bild gewesen, wenn Gott eines Tages ausziehen wird mit seiner Engelwelt, mit seinem Heer. Und wenn der letzte Kampf zustande kommen wird, dann wird Blut fließen. Dann ist das Ende da und das Reich wird kommen. Der letzte Gedanke, und dann will ich auch schließen, da möchte ich zusammenfassen. Denn ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir heute uns über die Verleumdung unterhalten wollen. Und bis jetzt war wohl nicht viel. Und doch, wenn wir das Ganze jetzt resümieren oder über das Ganze mal so ein Fazit ziehen, dann merken wir, wo das Ganze hingeführt hat. Diese Verleumdung von Hanun. Hätte er damals das Angebot angenommen, hätte er damals nicht so gemein gehandelt und so eine Lüge ausgesprochen und das nicht weitergesponnen, das ist immer derselbe Weg. Wenn man anfängt, jemanden zum Verleumden und eine Lüge auszusprechen, dann geht das weiter. Dann ist man richtig auf den Trip. Würde das Ganze hier nicht passieren. Wie sich das Ganze auch entwickeln würde, wissen wir nicht. Aber so weit würde es nicht kommen. Wie viel Blut musste fließen? Wie viel Leid ist dadurch gekommen? Durch eine Verleumdung. Ihr Lieben, ist uns das bewusst, wie gefährlich das ist in unserem persönlichen Leben, wenn wir jemanden verleumden? Und ich weiß nicht, ob jemand sich hier freisprechen könnte, dass er niemals in diese Falle getreten ist. Dass man über jemanden etwas gesagt hat, was gar nicht stimmt. Bewusst oder unbewusst. Dass man jemanden ins schlechte Licht getan hat oder verurteilt, beurteilt hat. Ihr Lieben, das hat schreckliche Folgen. Nicht von ungefähr hat Gott das in die 10 Gebote mit hineingenommen, du sollst deinen Nächsten nicht Falschzeugnis über ihn reden. Welches Gebot ist das aus 10? Das 9. Gut. Du sollst kein Falschzeugnis reden über deinen Nächsten. Würden wir sagen, ja gut, wer ist dann mein Nächster? Diese Frage hat der Schriftgelehrte damals auch schon gestellt bei Jesus. Und Jesus hat ihm gezeigt, wer der Nächste ist. Das war sogar der Feind. Der Nächste. Wir haben kein Recht, über jemanden etwas Schlechtes zu reden. Ihr Lieben, ich hoffe, diese Geschichte nehmen wir jetzt mit. Ich denke auch, wir können sehr viel darüber nachdenken. Können es nochmal uns vor die Augen führen und hineingucken. Was für Folgen eine Verleumdung hat. Wir wollen Gutes über die anderen reden. Wir wollen suchen immer nach dem Guten bei den anderen Menschen. Und wenn sogar etwas Schlechtes ist, dann wollen wir das nicht über jemanden sagen, sondern wollen wir direkt ihn ansprechen und ihn fragen, du, stimmt das? Dann ist das nicht gut. Das ist der Weg, den der Herr uns lehrt. Gott segne uns. Beten wir noch.